Inforadio Podcast.
Migration ist das Thema unserer Zeit weltweit und in seinen verschiedenen Facetten, von individuellen Lebensentscheidungen über geregelte Arbeitsmigration bis zu den Flüchtlingsbewegungen, die uns derzeit in Atem halten. Migration, was oft übersehen wird, ist immer eine sogenannte Family Affair, egal ob es um stabile oder zerbröselnde Familienbeziehungen geht. Darauf weist der wissenschaftliche Beirat beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hin. Er hat ein Gutachten veröffentlicht unter dem Titel Migration und Familie, Kindheit mit Zuwanderungshintergrund. Herzlich willkommen zum Forum im Inforadio, heute in Zusammenarbeit mit der Hertie School of Governance aus deren Haus in der Berliner Friedrichstraße. Aufwachsen als Migranten heute, was Kinder aus Zuwanderungsfamilien brauchen, fragen wir und werden diskutieren, wo diese Bedürfnisse ähnlich sind wie bei denen der Nicht-Zugewanderten, wo man aber auch ganz gezielten Förderbedarf feststellen kann. Was hindert Teilhabe und Erfolg und wer ist gefordert? Drei Personen auf dem Podium sind Mitglied des wissenschaftlichen Beirats, haben an dem Gutachten mitgewirkt, forschen über Migration und Familie. Die beiden anderen bringen spezielle Alltagserfahrungen mit, die uns jenseits der Prozentzahlen das Thema greifbar machen lassen. Herzlich willkommen, sage ich Sabine Walper, Forschungsdirektorin am Deutschen Jugendinstitut in München. Sie hat auch eine Pädagogikprofessur an der Ludwig-Maximilians-Universität, arbeitet über Bildung und Erziehung in Familien, über elterliche Konflikte, ihren Einfluss auf die kindliche Entwicklung und über Problemverhalten im Jugendalter. Frau Walper, gleich am Anfang des Gutachtens steht der bedenkenswerte Satz, die Zuwanderungsfamilie gibt es nicht. Die Zuwanderungsfamilie gibt es nicht. Und dann versuchen Sie doch, das Gemeinsame herauszuarbeiten. Also, wo hilft die Unterscheidung, wo nicht?
Also es ist erstmal ganz wichtig, sie zu treffen und die Heterogenität, die wir in den Zuwanderungsfamilien haben, auch mal vernünftig anzuschauen. Vielfach ist es ja so, dass die Untersuchungen auch gar nicht groß genug sind, als dass sie erlauben würden, noch einzelne Generationen, Zuwanderungsgenerationen zu unterscheiden. Vielfach fehlen da auch die Informationen, ob denn die Großeltern auch schon hier geboren wurden oder nicht. Aber man muss sagen, insgesamt sehen wir auch so viele Gemeinsamkeiten zu den Familien oder den Kindern, die hier in Deutschland mit einem deutschen Hintergrund, also einem Nicht-Zuwanderungshintergrund aufwachsen. Das war für uns sicherlich auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Und an der Stelle tun wir dann auch wieder alle Zuwanderer sozusagen in einen Topf.
Heterogenität von Gruppen, aber auch Heterogenität von individuellen Lebensläufen. Bei uns ist Yiğit Muck, der hat vor einigen Jahren das beste Abitur Deutschlands abgelegt. Er hatte vorher eine Hauptschulempfehlung gehabt und zwischendurch, da könnte man auch sagen, in seinen schulischen Leistungen eine gewisse Achterbahnfahrt gehabt. Seit seinem im Herbst erschienenen Buch Mucks Mäuschen schlau wird er inzwischen schon gehandelt als Vorbild für viele junge Migranten heute. Wo sagen Sie, Yiğit Muck, meine Geschichte ist klar eine Migrantengeschichte, am Ende eine erfolgreiche? Und wo ist sie einfach eine Geschichte aus Neukölln?
Ich ziehe da eigentlich gar keine so genaue Grenze, außer im folgenden Punkt. Jugendliche aus Neukölln haben meistens noch schlechtere Karten als Migrantenkinder, die beispielsweise in Grunewald aufwachsen. Ich denke, dass wir gerade in unseren Strukturen bundesweit sehr wohl sagen können, dass jeder seines eigenen Glückes Schmied ist und seine Zukunft doch irgendwie selbst gestalten kann, grenzenlos, aber dennoch schlechtere Startvoraussetzungen hat. Und da denke ich, da habe ich es mit, also als Kind mit Migrationshintergrund aus Neukölln sehr hart getroffen.
Wir werden darüber sicherlich zu reden haben. Katharina Spieß ist Professorin an der Freien Universität Berlin für Bildungs- und Familienökonomie und leitet die Abteilung Bildung und Familie beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, DIW. Sie befasst sich mit der Bedeutung von Bildungsinvestitionen für die Volkswirtschaft und blickt besonders auf den Bereich der frühkindlichen Bildung. Sie sagen, wir investieren zu wenig in den frühkindlichen Bereich, trotz der Fortschritte, die wir erlebt haben. Es mangelt bei der Qualität. Das gilt erstmal allgemein, aber wieso betrifft es die Migrantenkinder besonders?
Erste Hinweise aus empirischen Studien, die sich mit dem Thema befassen, zeigen, dass Kinder mit Migrationshintergrund zwar nicht per se in Kindertageseinrichtungen, wenn man für ganz viele Merkmale kontrolliert, unterrepräsentiert sind, aber sie sind im Mittel in Qualitäten, die schlechter sind als die Qualitäten von Kindertageseinrichtungen, in denen sich Kinder ohne Migrationshintergrund befinden. Und wenn wir wiederum wissen, auch als Volkswirte, wie wichtig es ist, gute Qualität zu haben, um, wie wir Ökonomen es sagen würden, wirklich die volle Rendite frühkindlicher Bildungsinvestitionen tatsächlich zu realisieren, dann wissen wir, aha, hier muss sehr, sehr viel mehr getan werden. Wir müssen uns wirklich Instrumente überlegen, wie wir solche Selektionen in Qualitäten verhindern können.
Und wer jetzt nicht bei einer großen Online-Enzyklopädie gleich nachschlagen will, was wir hier meinen, wenn wir von Migrationshintergrund sprechen, Menschen, die nach 1949 auf das Gebiet der heutigen Bundesrepublik Deutschland gekommen sind und deren Nachfahren. Gabriele Gün-Tank ist seit 2007 Integrationsbeauftragte des Berliner Bezirks Schöneberg-Tempelhof. Integration ist bei Ihnen auch eine Family Affair, denn Ihre Mutter war schon Integrationsbeauftragte für Charlottenburg-Wilmersdorf. Und da würde ich gleich mal an der Stelle, weil wir das eben hören, nachhaken. Sind denn die Probleme, die Herausforderungen, über die wir hier sprechen, tatsächlich von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich, von Stadt zu Stadt unterschiedlich, oder gibt es dann doch am Ende gemeinsame Probleme und gemeinsame Lösungen?
Als ich mich beworben habe als Integrationsbeauftragte, da hatte meine Mutter mich gewarnt, um ehrlich zu sein, diesen Job anzunehmen. Und sie meinte, es ist ein 24-Stunden-Job, den du machst. Du wirst mit sehr vielen Vorurteilen auch konfrontiert werden, auch auf persönlicher Ebene, weil du auch selbst einen Migrationshintergrund hast. Und du wirst halt viel damit beschäftigt sein, die Integration der Mehrheitsgesellschaft einzufordern. Die Integration der Mehrheitsgesellschaft, das ist für mich ein Stichwort, was mich in meiner Arbeit begleitet. Das bedeutet im Endeffekt, dass zumindest, wenn ich mir jetzt die letzten Jahre auch anschaue, auch in Hinsicht auf also meine eigenen Lebenserfahrungen als Kind und in dieser Bundesrepublik, habe ich festgestellt, dass sich einiges verändert hat, aber in vielen Punkten wir doch noch Sachen auf dem Papier stehen haben, aber in der Praxis nicht umsetzen. Was heißt das praktisch? Sprache. Diese Jugendlichen bringen Kompetenzen mit. Kinder bringen Kompetenzen mit. Kindern aus Migrantenfamilien, ob sie aus der zweiten Generation sind oder aus der dritten Generation sind, bringen Kompetenzen mit. Und diese auch zu nutzen, dass wir zum Beispiel Sprachunterricht anbieten, arabischen Sprachunterricht in den Schulen, dass wir sagen, wir brauchen Lehrerinnen und Lehrer, die in der Hinsicht auch nicht nur bilingual, sondern auch interkulturell kompetent sind. Das steht auf dem Papier. In der Praxis erleben wir ganz, ganz oft, dass es sehr problematisch ist.
Ich denke, über die Lehrerinnen und Lehrer, Erzieherinnen und Erzieher müssen wir gleich nochmal gesondert reden. Die dritte im Bunde der Wissenschaftlerinnen ist Michaela Greinfeld, Soziologieprofessorin hier an der Hertie School of Governance und Leiterin der Forschungsgruppe Lebenslauf, Sozialpolitik und Familie am Max-Planck-Institut für demografische Forschung Rostock. Ich verspreche Ihnen, diesen langen Titel vielleicht demnächst wegzulassen. Wir sprechen ja nun über die Herausforderungen für das Aufwachsen der Migranten in unserer Gesellschaft, auch deshalb, weil die Zahl der unter 10-Jährigen in dieser Gruppe überdurchschnittlich hoch ist. Ein Drittel in dieser Alterskohorte lassen sich unter dieses Merkmal fassen. Was heißt das denn angesichts der demografischen Lage in Deutschland?
Was die Bevölkerungsexperten des Statistischen Bundesamts sagen, ist, dass Deutschland eine der ältesten Bevölkerungen der Welt ist, zusammen mit Japan. Und dass, wenn man den Prognosen glauben dürfte, dass ab 2020 die Bevölkerung schrumpfen würde in Deutschland. Und ohne Migration wäre sie auch schon längst geschrumpft. Die Frage ist jetzt, ob natürlich durch Migration wir nicht nur die Bevölkerungszahl stabilisieren können, sondern auch, ob man der Alterung entgegenwirken kann. Weil Deutschland hat ein großes Problem mit der Alterung. Die Babyboomer kommen ja jetzt erst in die Rente. Die große Frage ist hier, wie stabil sind diese Migrationszahlen, die wir haben? Wir haben diesen extrem erratischen Ausschlag der Migrationszahlen im Jahr 2015. Und wir wissen natürlich sehr wenig, wie sich die Migrationsentwicklung in den nächsten Jahren entwickeln wird. Was aber schon klar ist, dass Migration, wenn sie auf einem hohen Niveau gehalten wird, der Alterung der deutschen Gesellschaft entgegenwirken kann.
Ich komme noch mal zu dem Ausgangspunkt, dieses Gutachtens zurück. Da gibt es eine sehr schöne Formulierung. Der Migrationshintergrund hat in vielen Fällen nur vordergründig eine Bedeutung. Und darüber würde ich gerne mit dieser Runde sprechen. Also die Frage, was ist jetzt tatsächlich etwas, was wir in migrantischen Gruppen erkennen können? Was sind möglicherweise soziale Fragen? Was ist die Frage, habe ich einen deutschen Pass oder eine Aufenthaltserlaubnis? Sabine Walper, Katharina Spieß.
Ja, das, was wir ja wissen, ist, dass die Bevölkerung mit Migrationshintergrund sich auch in vielen anderen Merkmalen unterscheidet von dem Rest. Diejenigen, die zugewandert sind, bringen oft andere Bildungsressourcen aus ihren Herkunftsländern mit, haben hier auch größere Schwierigkeiten, sich in gut bezahlte Berufe einzufädeln. Und das sind Dinge, die sich oft auch noch in die zweite Generation hinein fortsetzen können. Von daher sind viele der Zuwanderer auch in diesem Bereich wirklich benachteiligt. Und das war ein ganz wesentliches Anliegen unserer Analysen, da auch nochmal genau hinzugucken, die Unterschiede, die wir finden, bestehen die denn überhaupt, wenn wir auch die unterschiedlichen sozioökonomischen Ressourcen in die Waagschale werfen? Oder die Frage Ost-West-Unterschiede. Wir haben klare Unterschiede in dem, wie verbreitet Migration auch ist. Stadt-Land-Unterschiede nicht minder. Und deshalb haben wir all diese Unterschiede auch noch mit in die Analysen reingeworfen. Oder haben nach und nach diese einzelnen Faktoren auch kontrolliert und haben gesehen, wie schmilzt denn der Unterschied zusammen? Und das tut er in vielen Bereichen. Vor allen Dingen in alle den Bereichen, die auch was mit der Bildungsteilhabe der Kinder zu tun haben. Aber es gibt auch Bereiche, wo das nicht der Fall ist. Beispielsweise diese größere Familienzentriertheit. Ja, das ist ein Bereich, der wirklich etwas ganz Besonderes ist, was mitgebracht wird, was vielleicht auch in gewisser Weise kulturell mitbestimmt ist, wobei wir sagen müssen, da sind die Unterschiede, die wir sehen nach Herkunftsland, gar nicht so, dass sie einen direkt anspringen. Also von daher kann es auch etwas sein, was einfach nochmal durch dieses Aufeinander angewiesen sein in der Fremde in besonderer Weise befördert wird.
Nun hat ja Karl Valentin so schön gesagt, fremd ist der Fremde nur in der Fremde. Und wir reden natürlich über Menschen, die in Deutschland, in Berlin, sehr schon sehr lange angekommen sind, im Grunde genommen gar nicht fremd sind. Das müssen wir immer mit bedenken. Katharina Spieß.
In der Tat, wir unterscheiden unsere Familie auch danach, ist es die erste Generation, ist es die zweite Generation. Wir können in unseren Analysen teilweise auch mit berücksichtigen, wie lange ist jemand tatsächlich im Herkunftsland. Wir haben aus anderen empirischen Forschungen auch Hinweise, dass es selbst solche subjektiven Indikatoren sind, die eine Rolle spielen. Fühlt man sich bereits als Deutscher? Fühlt man sich angekommen? Fühlt man sich als EU-Bürger? Und wir sehen, dass in diesen subjektiven Bereichen wir auch teilweise gar keine großen Unterschiede mehr sehen. Sehr viel wird darüber diskutiert. Kinder mit Migrationshintergrund sind in Kindertageseinrichtungen im Bereich der unter Dreijährigen unterrepräsentiert. Woran liegt es? Es liegt einmal daran, dass Mütter mit Migrationshintergrund in der Regel eine geringere Erwerbstätigkeit haben. Wir können uns aber auch anschauen, diese Kinder, die dann in Kindertageseinrichtungen sind mit ihren Müttern, wie fühlen sie sich? Fühlen sie sich als Deutsche? Und auch da sehen wir, dass insbesondere dann, wenn eben Familien länger in Deutschland leben, sie durchaus auch angekommen sind und sie eher in Kindertageseinrichtungen sind als diejenigen, die sich subjektiv auch noch nicht so integriert fühlen.
Wenn wir jetzt diese ganzen quantifizierten Ergebnisse uns anschauen, wie sieht das denn dann in der Alltagspraxis aus, Gabriele Günthank-Hiedmuck? Was davon erleben Sie als Integrationsbeauftragte als tägliches Problem zum Beispiel? Und wo sagen Sie, ja, da gibt es quantitative Unterschiede, aber das spielt vielleicht nicht die Rolle?
Ich würde mal mit dem Aspekt gefühlt deutsch oder nicht deutsch anfangen wollen. Ich komme aus einer binationalen Familie. Ich bin selbst gefragt worden, fühlst du dich mehr deutsch oder fühlst du dich mehr türkisch? Von einer Journalistin. Musste dann irgendwie schmunzeln und fragte sie, wie sie sich denn als Deutsche fühlen würde, ob sie mir das beschreiben kann, was das für ein Gefühl ist. Und dann war sie ganz irritiert und konnte mir nicht antworten oder hat mir nicht geantwortet. Und dann habe ich ihr halt gesagt, also ich bin Gyn in erster Linie und habe eine deutsche Staatsbürgerschaft. Also ich habe das Privileg, eine deutsche Staatsbürgerschaft zu haben von Geburt an, was viele meiner Altersgenossen, die jetzt nicht aus binationalen Familien kommen, zum Beispiel nicht haben oder hatten. Diese Faktoren spielen schon eine Rolle. Natürlich, mit welchen Voraussetzungen komme ich in diese Welt hinein. Ich kann mich erinnern, als die Diskussion war, die Abschiebung von jungen Gangmembers, die halt irgendwie gewalttätig sind. Zu diesem Zeitpunkt hat unser Lehrer, den ich sehr schätze, eine Diskussion in der Klasse geführt zu dieser Thematik und hat ganz eindeutig zu verstehen gegeben, seine eigene Meinung, dass er der Meinung ist, Jugendliche, die gewalttätig kriminell sind und nicht den deutschen Pass haben, sollten abgeschoben werden. Nun sind in dieser Klasse aber junge Menschen, die keinen deutschen Pass haben, die nicht automatisch gewalttätig oder kriminell sind, aber sie sind in irgendeiner Form, könnten sie theoretisch, falls sie mal in irgendeine dumme Sache geraten, davon betroffen sein. Mit diesem Gefühl aufzuwachsen, dass ich nicht ganz ein Teil des Ganzen bin, also das ist etwas, was prägt. Es ist so ein bisschen, ich beschreibe das immer, so ein Tritt gegen's Schienbein. Wenn ich am Tag 10-mal gegen's Schienbein getreten werde, dann humpel ich irgendwann. Und ich kann aus der Praxis heraus
da noch ein kleines Beispiel. Das machen wir gleich, nämlich nach Wetterverkehr und Nachrichtenschlagzeilen. Okay. Dann sind wir wieder zurück hier in der Hertie School of Governance. Das Forum im Inforadio zusammen mit der Hertie School of Governance, Aufwachsen als Migranten heute, was Kinder aus Zuwanderungsfamilien brauchen. Mit den Mitgliedern des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfamilienministerium, Sabine Walper, Michaela Kreinfeld, Katharina Spieß, mit der Integrationsbeauftragten von Schöneberg Tempelhof, Gabriele Günthank, und mit dem Studenten und Buchautor Jed Muck. Und eben hat Gabriele Günthank etwas formuliert: Wenn ich als Migrant angeschaut werde, dann schaue ich auch als Migrant zurück. Die spannende Frage sozusagen der Selbstwahrnehmung und der Fremdwahrnehmung und was das zum Beispiel dann bedeutet für die Teilhabe in schulischen Projekten, aber auch schon in Kindertagesstätten oder in Vereinsstrukturen. Darüber sollten wir sicherlich gleich sprechen. Jetzt hat uns aber Gabriele Günthank noch ein Beispiel aus ihrer Praxis als Integrationsbeauftragte versprochen.
Richtig. Ein ganz kleines Beispiel aus einer Grundschule heraus. Eine junge Mutter kommt auf mich zu und berichtet, dass die Lehrerin ihrem Kind erklärt habe, der andere Schüler hätte sie mit dem N-Wort beschimpft, weil sie ja doch auch in der Vergangenheit Sklaven waren, und ist ganz aufgebracht. Ich gehe zu dieser Schule, ich spreche mit dem Kind, ich spreche mit der Mutter, ich gehe zu dieser Lehrerin und spreche auch mit der Lehrerin, die mir natürlich beteuert, sie hätte das so nicht gesagt und überhaupt wäre das alles missverstanden gewesen. Ich kann nicht beurteilen, was die Lehrerin gesagt hat. Ich war nicht dabei. Aber bei dem Kind ist hängen geblieben, ich oder meine Vorfahren waren Sklaven. Wo wir anfangen müssen, ist meines Erachtens nach, dass wir bei den Lehrerinnen und Lehrern wirklich schauen, dass da eine Sensibilität da ist. Klar, wir sind alle nur Menschen und klar sind wir auch überfordert, aber eine Sensibilität da ist, dass bestimmte Aspekte einfach bei Kindern, die von bestimmten Diskriminierungsfaktoren betroffen sein können, auch anders behandelt werden müssen.
Die für mich interessante Frage ist ja, wenn man ansetzen will, um sozusagen stärkere Teilhabe zu ermöglichen und auch Konflikte zu minimieren. Was sind da in diesem Zusammenhang einfach sozusagen Verständigungen unter Menschen und was sind sozusagen strukturelle Faktoren, die man verändern muss? Jed Muck.
Ja, ich würde sehr gerne noch einen Punkt von der Frau Günthank nochmal ansprechen, und zwar bezüglich der Abschiebung beispielsweise von Kindern mit Migrationshintergrund. Ich habe ja mit 13 Jahren und mit einigen Freunden ebenfalls eine Jugendgang gegründet und da war es natürlich auch immer wieder Thema, dass einige von uns auch abgeschoben worden sind. Ich finde es allerdings wirklich schrecklich, dass wir da schon bereits bei den Mitteln der Justiz, die wir haben und die wir auch in Anspruch natürlich nehmen müssen, der Gerechtigkeit halber, diese Unterschiede machen. Es ist nämlich, finde ich, viel zu kurz gedacht, dass, obwohl die Gewalt von einigen wenigen natürlich ausgeht, sie auf einige wenige nur zurückzuführen. Denn Gewalt hat jeder von uns, jeder hat Gewalt in sich. Die Art und Weise, wie sich diese Gewalt äußert, ist meistens das Produkt unseres Umfelds, wie wir leben, aber eben auch wie wir leben lassen. Da dürfen wir, finde ich, diese Unterschiede einfach nicht machen.
Ihre Frage war ja sozusagen, was können wir tun, um diese Teilhabe tatsächlich zu erweitern und zu erhöhen, wenn wir so wollen. Viele der Probleme oder auch der Nicht-Teilhabe beruht tatsächlich auf einer Fehlinformation darüber, zum Beispiel, was frühe Bildungsangebote bewirken können, was vielleicht auch bewirken kann, meinem Kind tatsächlich zu sagen, geh in den Sportverein, oder es gibt Eltern-Kind-Gruppen, die offen sind für alle, gehen Sie dorthin. Alles dieses muss tatsächlich als Information an diese Familien weitergegeben werden, dass sie die Angebote, die es gibt, tatsächlich auch nutzen können. Wir haben auch einen weiteren Bereich ausfindig gemacht. Nicht nur die Informiertheit, sondern auch die Institutionen an für sich müssen sich mehr Gedanken darüber machen, wie sie auch interessant werden können, tatsächlich für diese Familien, Auch hier wiederum wissen wir, dass Sportvereine natürlich offen sind für alle. Aber vielleicht muss man da auch noch stärker betonen, eine Willkommenskultur tatsächlich für alle zu schaffen, damit auch hier Gruppen entstehen, wo alle miteinander tatsächlich Alltag erleben und wir diese Differenz in den, wie wir es wissenschaftlich nennen würden, nonformalen Bildungsangeboten, dass wir diese Differenzen auch abbauen und nicht nur immer auf die Schule zu gucken, die auch ganz, ganz wichtig ist, sondern auch über die ganzen Bereiche hinaus uns anschauen, wo Integration stattfinden kann.
Als ich zur Schule ging, hat mein Sportlehrer gesagt, wer nicht in einem Sportverein ist, kriegt eine Note schlechter. Da ich immer zwischen 3 und 4 stand, war das für mich dann schon ein Problem, aber ich war zum Glück über meinen Vater in einem Verein drin. Die Frage ist ja, muss es Sport sein?
Es kann auch die Musik sein.
Welche Angebote werden denn zum Beispiel auch gewünscht? Jedmuck, ich meine, als 13-, 14-Jähriger möchte man nicht unbedingt in einem Verein Kassenwart werden oder so, vielleicht mit 27, 28. Aber wie spielt Familie einerseits, andererseits Schule, andererseits die Welt draußen, die Straße und ihre Strukturen eigentlich eine Rolle? Und was ist da anders als bei anderen?
Ich denke, das kann man nicht direkt pauschalisieren. Also ich würde da schon den Unterschied machen, bin ich in einem Brennpunkt-Kiez oder irgendwo anders in Deutschland. Also bei uns war das eher so, dass die Familie nicht wirklich Zugriff auf uns hatte, so wichtig die Familie für uns auch gewesen ist. Denn wenn meine Mutter mal zu mir gesagt hat, komm doch mal eher nach Hause, verbring mehr Zeit mit uns oder lern mal für die Schule, war das, als wolle sie mich aus meinem erfolgreichen Umfeld, den ich auf der Straße hatte. Denn Erfolg hieß für mich damals Respekt genießen auf der Straße. Und das habe ich erreicht, indem ich mich durch meine Gewalt profiliert habe, sowohl psychisch als auch körperlich. Von daher hatte die Familie gar nicht so viele Mittel, um das irgendwie zu erreichen, zumal sie das ja auch ganz stark unterschätzt hat. Sie hat ja von Anfang an gar nicht so richtig mitbekommen, welche Ausmaße das bei mir bereits angenommen hatte. Ich würde sagen, dass wir heute allerdings auch etwas andere Probleme haben, beispielsweise in Neukölln, die Gangs haben es total zerschlagen. Da hat man eher jetzt mittlerweile ein großes Drogenproblem. Und ich denke, da könnte man beispielsweise in diesen Brennpunktbezirken irgendwo ansetzen, dass man irgendwie versucht, das irgendwie erstmal in den Griff zu kriegen.
Ganz wichtiges Wort war dabei Respekt. Und die Frage ist, wie bieten wir Menschen, Heranwachsenden diesen Respekt, und zwar von klein auf. Nun sind Familien, Eltern im Moment ohnehin richtig überfordert. Manche Leute denken ja schon, sie müssen ihr Kind mit 6 Monaten in einen Englischkurs schicken, weil es viele Erwartungen der Gesellschaft gibt, dass Eltern alles ganz besonders richtig machen sollen. Zwischen dieser permanenten Überforderung einerseits und den Wünschen und Vorstellungen, die Sie auch herausgearbeitet haben in der Wissenschaft, welche Angebote kann man denn da machen, um eben nicht nur die Kinder zu fördern, sondern die Familien und vor allen Dingen die Eltern auch zu entlasten?
Ja, also der Zugang über Familien ist, glaube ich, wirklich ein ganz, ganz entscheidender. Wir sehen das im Moment beispielsweise ja auch im Rahmen eines Bundesprogramms Elternchance ist Kinderchance. Ein Programm, das auf den Weg gebracht worden ist, gerade um Bildungsdisparitäten auch im frühen Alter nochmal zu reduzieren. Also wo es darum geht, Familien rechtzeitig, frühzeitig anzusprechen und auf Bildungschancen und Bildungsbedürfnisse ihrer Kinder hinzuweisen und so quasi auch fit zu machen, damit sie ihre Kinder wirklich gut durch diese ersten Lebensjahre, in denen ja auch schon ganz viel Grund gelegt wird, begleiten können und dann aber auch einen guten Einstieg in die Schule nehmen. Ja. Und da ist es wichtig, wirklich einen relativ breiten Zugang zu Familien zu nehmen und jetzt nicht immer nur Schmalspur auf das Zahlen, die Zahlenreihe oder das Alphabet und ob das auch schön alles geübt wird zu legen. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern es geht wirklich darum, wenn wir bei dem Thema Bildung bleiben, Lerngelegenheiten im Alltag, im Familienalltag zu schaffen. Und das passiert auch, wenn man zusammen backt oder Einkaufsliste zusammen abarbeitet oder was auch immer. Also da gibt's ganz, ganz viele Gelegenheiten. Und dieser breite Blick auf das, was Familie ausmacht und wo wirklich ganz alltägliche Gelegenheiten zur Kooperation, zum Zusammenleben und Zusammenlernen gegeben sind, das zu nutzen, ist ein wichtiges Anliegen in diesem Programm, eine große Stärke. Und wir müssen natürlich bei der Gelegenheit wirklich auch sehen, was sind die sehr, sehr unterschiedlichen Lebensbedingungen, die sehr, sehr unterschiedlichen Informations- und Förderbedarfe, die Familien auch mitbringen. Und dann ist es im einen Fall auch ein Problem in der Partnerschaft beispielsweise, ja, dass das Familienleben insgesamt überschatten kann. Binationale Familien beispielsweise tun sich auch nicht immer ganz leicht, ja, im Zusammenwachsen unterschiedlicher kultureller Vorstellungen von dem, wie Partnerschaft aussehen soll. Es sind oft finanzielle Nöte in der Familie, die überhaupt mal als allererstes angegangen werden müssen, weil das die Basis auch dafür ist, wie Beziehungen gestaltet werden und wie zuversichtlich Eltern ihre Elternaufgaben wahrnehmen und vieles mehr. Von daher ist es gut, wenn wir da ein breit gestreutes und wirklich dann auch differenziertes Angebot haben, das Familien erstmal erreicht. Das ist das Wichtigste. Das ist ja überhaupt alles andere als garantiert. Und zweitens dann auch genügend im Gepäck hat, um die jeweiligen individuellen Bedarfslagen passend und gut beantworten zu können.
Und es lohnt auch immer, in die einzelnen Gruppen selber hineinzuschauen, weil dann kommen schon ganz unterschiedliche Ergebnisse raus. Nehmen wir die starke Gruppe der Polen in Deutschland oder der polnischstämmigen in Deutschland. Die haben in der Mehrzahl große Erwartungen an die Bildungsbiografie ihrer Kinder, aber setzen vielleicht eher auf den Primat häuslicher Betreuung als Kitas. Also da ist dann nochmal sehr speziell zu gucken, welche Wünsche und Erwartungen kommen aus den einzelnen Familien heraus. Wenn wir die Familien im Fokus haben, Michaela Greienfeld, stellt sich natürlich auch die Frage insbesondere nach den Migrantinnen. Wir haben ja feststellen können in den letzten Jahrzehnten, die Arbeitsmigration hat sehr viele Männer in den Arbeitsmarkt integriert und damit sozusagen auch in direkten Kontakt mit der nicht-migrantischen Bevölkerung. Frauen laufen dann immer so gerne unter Familiennachzug. Was heißt das eigentlich quasi jetzt für die folgenden Generationen und für die wandelnden Rollen in der Familie?
Ja, ich denke, wir müssen hier auch nochmal differenzieren, über welche Migranten redet man denn hier überhaupt? Weil wir ja sehr unterschiedliche Migrationsgruppen haben, die nach Deutschland gekommen sind. Ich meine, ehrlich ist, die türkischen Migranten, mittlerweile ist die Netto-Migration der türkischen Migranten negativ. Also es verlassen mehr Türken Deutschland, als dass sie nach Deutschland migrieren. Und die letzten Migrantenwellen, das waren in den 90er Jahren die Aussiedler, die Spätaussiedler, die gekommen sind und danach sehr viele EU-Migranten. Und was erstaunlich war, wenn man sich da die Population anguckt, das waren zum großen Teil hochqualifizierte Personen und auch bei den Frauen hochqualifizierte Personen, zumindest das, was sie angegeben haben in den Befragungen. Und dennoch stellt man fest, die sind dann nicht erwerbstätig. Also die erwerbstätigen Quote von Migrantinnen liegt deutlich unter der deutschen Frauen. Und da stellt sich natürlich die Frage, was die Gründe sind. Und ein Ergebnis des Gutachtens ist es, dass die Kinder unter 3 Jahren, die sind seltener in einer Kindertageseinrichtung, wenn sie einen Migrationshintergrund haben, als andere Kinder. Und der Hauptgrund ist, dass eben Migrantinnen seltener erwerbstätig sind. Und da ist irgendwie ein indirekter Effekt der Erwerbsbeteiligung der Migrantinnen auf die Integration oder der Nicht-Integration der Kinder in die Gesellschaft, weil natürlich Kinderbetreuung ein ganz wesentlicher Faktor ist, schnell die deutsche Sprache zu lernen und sich schnell zu integrieren.
Darf ich zu dem Aspekt Frauen nochmal was sagen? Weil was ich ganz spannend fand oder sehr gut fand auch im Bericht zu Anfang, dass Sie als Sie in die Historie reingegangen sind, was die erste Arbeitsmigration angeht, dass Sie auch davon berichtet haben, dass die sogenannten Gastarbeiterinnen auch hierher gekommen sind, was oft in der Geschichte ein bisschen hinten abfällt. Also wir haben meistens das männliche Bild der Arbeitsmigration im Kopf, weniger das weibliche Bild, was aber sehr stark war auch in den 60er Jahren. Und das wissen auch wenige. Zu der damaligen Zeit waren mehr Migrantinnen beschäftigt als Deutsche. Also weil einfach historisch oder traditionell bedingt auch die deutsche Frau damals noch eher Hausfrau war.
Und sie musste ja sich bis zur sozialliberalen Koalition von ihrem Mann erlauben lassen, dass sie arbeitet, zum Beispiel rechtlich.
Richtig, aber die Frage, die wir uns jetzt vielleicht stellen müssen, wäre auch, wie kommt das, dass es diesen Wandel dann gab? Also warum haben wir es nicht hinbekommen, dass Migrantinnen weiterhin dann in dieser Beschäftigungsspirale bleiben konnten? Klar, es waren niedrigschwelligere Tätigkeiten und wir suchen jetzt oder sind jetzt gehen jetzt von einem Arbeitsmarkt aus, wo wir, ich sag mal eher das Brain suchen und nicht die Muskeln oder die Fingerfertigkeit. Zu dem damaligen Zeitpunkt haben auch viele Frauen dann nach den Krisen dann ihre Stellen, sind sie entlassen worden und sind nicht nochmal irgendwo in die Beschäftigung reingekommen. Also das muss man auch sagen. Das sind dann halt natürlich Bilder, die sich auch weitertragen.
Wie war das in Ihrer Familie, Jedmuk?
Mein Vater hat meine Mutter sehr lange Zeit verboten, ich rede jetzt nicht von Arbeit, sondern ohne ihn überhaupt die Tür zu verlassen. Das ist jetzt kein Status gewesen, den jetzt irgendwie alle Migrationsfamilien mit türkischem Hintergrund hatten. Das war wirklich ein spezieller Härtefall. bei meinem Vater. Nachdem meine Mutter dann, als ich ungefähr auch so 17, 18 Jahre alt war, dann arbeiten durfte, weil sie mit der Scheidung gedroht hat und so weiter. Vorher hat sie es nicht getan, damit ich nicht mit Papa oder mit Mama aufwachsen muss. Hat sich dann noch einiges gebessert, auch was meine Entwicklung betraf. Deswegen denke ich auch, dass es auf jeden Fall ein sehr großer Kernpunkt ist. Und was Sie auch ganz zu Beginn aufgegriffen haben, der Punkt des Lobes von der Mutter, das war für mich immer ganz, ganz wichtig. Sobald ich eine gute Note geschrieben habe, habe ich immer sofort meine Mutter angerufen. Ganz einfach, um die Freude mit einer Person zu teilen, von der ich weiß, dass ich ihr am Herzen liege.
Wie gießt man sowas eigentlich dann in ein Gutachten? Man kann ja nicht als Empfehlung an die Bundesregierung reinschreiben, Menschen sollen mir loben. Also das eine ist das Appellative, das andere ist die Frage, wie, ich meine, das kann man schon machen, aber wie kann man das dann sozusagen auch sedimentieren in Politik und in Umsetzen in Strukturen?
Ja, ein naheliegender Zugang wäre natürlich auch den Zugang von zugewanderten Eltern zu den Elternprogrammen zu stärken. Ja, das ist dort ja oft ein ganz wesentliches Element, dass man den Eltern vieles vermittelt, was ihnen erlaubt, eine gute, tragfähige Beziehung zu den Kindern aufzubauen, weil das überhaupt die Basis ist für Erziehung. Ja, also wenn diese Beziehungsbasis nicht wirklich gut gegeben ist und das Vertrauen stark ist, dann ist es sehr viel schwieriger als Eltern auch wirkungsvoll Einfluss zu nehmen auf die Kinder, was ja auch ein Teil des Elternjobs ist. Also von daher ist da wieder der wichtige Punkt, wie gewährleiste ich, dass das, was wir an Angeboten durchaus da haben, auch genutzt werden kann von Familien mit Zuwanderungshintergrund und dass es dann auch so ist, dass es deren Fragen beantwortet und deren Anliegen, die sie für ihren Familienalltag haben. Da müssen wir sicherlich noch einiges tun. Ich meine, es ist in den letzten Jahren wirklich viel entwickelt worden, vieles versucht worden anzupassen an diese Bedarfe, aber an vielen Stellen fehlen dann trotzdem vor Ort die Angebote. Ja, und da muss man sehen, wie kann man das, was sich wirklich bewährt hat, wovon wir wissen, dass es den Familien die richtigen Antworten gibt, wie kann man das auch in die Breite bringen?
Ich glaube aber, es ist ganz wichtig, dass wir unser Gutachten nicht nur als Empfehlungen für die Bundespolitik verstehen, sondern dass wir unser Gutachten verstehen auch als ein sensibel machen unterschiedlicher Akteure. Und wenn Sie jetzt fragen, wie kann man ein Programm auflegen, zu loben, Respekt zu haben, denke ich, liegt ein Teil der Antwort auch darin, die Kultursensibilität zum Beispiel von den Akteuren in den Institutionen zu stärken. Erzieherinnen, Lehrerinnen, Lehrer und Erzieher verstärkt darauf hinzuweisen, dass vielleicht diese Dinge ein Stück weit in besonderem Maße hervorzuheben sind oder auch andere Akteure genau darüber zu sensibilisieren, was in diesen Familien vielleicht fehlt, welche anderen Potenziale da sind. Also deshalb denke ich ganz wichtig, unser Gutachten ist nicht ein 1:1 Programm für die Bundespolitik, auch, aber es ist sehr viel breiter noch zu verstehen.
Deshalb sitzen wir ja hier und deshalb hören die Menschen ja zu, die nicht zur Bundesregierung gehören. Und vielleicht schauen sie dann in dem Buch Migration und Familie, das übrigens im Verlag Springer VS erschienen ist, also im Wissenschaftsverlag Springer, dann vielleicht nochmal nach. Das gibt es im Buchhandel, aber es gibt es auch in den Bibliotheken und es gibt auch eine Kurzfassung, die man auf der Seite des Bundesfamilienministeriums sich herunterladen kann. Wir sprechen gleich weiter. Wir machen nochmal aktuelle Nachrichten, Wetter und Verkehr. Migration und Familie, Kindheit mit Zuwanderungsgrund steht jetzt hier auf meiner Karte. Das ist auch ein interessanter Lapsus, der mir da, naja, vielleicht, es gibt ja auch Zuwanderungsgründe und es gibt auch Gründe dieser Gesellschaft, Zuwanderung haben zu wollen. Also mit Zuwanderungshintergrund, so lautet das Gutachten des Wissenschaftlichen Beirats für Familienfragen beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Es ist Anlass für uns, im Forum des Inforadios zusammen mit der Hertie School of Governance zu fragen, was Kinder aus Migrantenfamilien brauchen. Deshalb sitzen hier Gabriele Günthank, die Integrationsbeauftragte von Berlin-Schöneberg-Tempelhof, der Einser-Abiturient von 2012, im Moment studiert er Wirtschaft, Jed Muck. Das Buch Mucks Mäuschen Schlau ist bei Basta Lübbe erschienen. Michaela Greienfeld ist Soziologin der Hertie School, Sabine Walper vom Deutschen Jugendinstitut München und Katharina Spieß vom DIW und der Freien Universität. Lassen Sie uns sprechen über die Rolle der Erzieherinnen und Erzieher, die Rolle der Lehrerinnen und Lehrer, die Bringschuld dieser Gruppe und die Bringschuld vielleicht der Familien gegenüber diesen Menschen. Katharina Spieß.
Ja, ich sagte gerade schon, ein ganz, ganz wichtiges Schlagwort in diesem Bereich ist die Kultursensibilität der Erzieherinnen und Erzieher, der Lehrerinnen und Lehrer. Aber die kriegt man nicht von alleine, sondern eigentlich müssen wir ganz stark auch in die Ausbildungsstätten reingehen, um dafür zu sensibilisieren und auch mehr Personen mit Migrationshintergrund aufzufordern, tatsächlich auch in diese Berufe reingehen. Wir können aber auch Familien stärker darüber informieren, wie wichtig es ist, dass sie ihr Engagement als Eltern in diesen Institutionen wahrnehmen, sei es die Elternabende mitzumachen, sei es im Elterngespräch auch über die Kinder zu sprechen. Es gibt ein Stück weit auch diese Ansätze der Familienzentren, der Eltern-Kind-Zentren, die einfach mehr sind als eine Kindertageseinrichtung, wo nur die Erzieherin mit dem Kind interagiert, sondern eine Kindertageseinrichtung, die sich wirklich als ein Zentrum für Familie versteht und wo wir Bring- und Hohlschulden viel besser zusammenbringen können, als es in dem simplen, normalen, sage ich mal, Ansatz der Fall ist.
Nun spielt es aber natürlich schon eine Rolle, wo das stattfindet. Es gibt Gegenden, in denen sehr wenige Migranten leben. Vielleicht verändert sich das jetzt auch durch die Verteilung von Flüchtlingen über die ganze Bundesrepublik. Und es gibt Orte, da haben Schulen 95%. Stellt sich schon die Frage, überfordern wir Schüler, Lehrer, Eltern?
Naja, die Frage ist doch aber folgende. Also ist es denn automatisch so, dass eine Schule, die einen hohen Migrationshintergrundanteil hat, automatisch eine schlechtere Schule sein muss? Oder kann ich dafür sorgen, dass in dieser Schule, in dieser Kita entsprechend investiert wird und sie nämlich gerade mit den Kompetenzen, die sie dann mitbringen, und das waren diese Beispiele, die ich auch vorhin meinte, so, ne? Also seien es Sprachkompetenzen, sei es aber musikalische Geschichten, sei es ähnliche Sachen, das einfach auch mit sich trägt und nach außen auch noch mehr zeigt. Ich habe bei mir im Bezirk eine Schule, eine Oberschule, wenn sie offizielle Stellen fragen würden, die würden sagen, schwierig, Migrationshintergrundanteil so und so hoch. Wenn sie mich fragen würden und auch, ich kenne auch Eltern persönlich, die, deren Kinder dort auf die Schule gehen, eine hervorragende Schule, sehr interkulturell, aber die Arbeit der Lehrerinnen und Lehrer vor Ort läuft einfach. Ich glaube aber auch ein großes Problem, was ich in der Praxis sehe, ist gerade was in Bezug auf neue Wege der Kommunikation auch angehen. Wir machen viel auf projektbezogener Ebene. Das heißt, wir haben sehr, sehr viele tolle Projekte, die laufen dann irgendwie 1-2 Jahre, dann laufen sie aus und dann ist vorbei. Und dann stehen wir wieder da und dann müssen wir die gleiche Geschichte neu beantragen, am besten nochmal irgendwie ein bisschen was verändern, weil es soll ja ein neues Projekt sein. Und das ist halt problematisch. Also wir kommen halt kaum dazu, wirklich an einer Sache durchgehend zu arbeiten.
Aber Sie haben ja implizit eigentlich schon einen Ansatz mit verdeutlicht, haben gesagt, da wird viel investiert und ich glaube, wir müssen ein Stück weit auch weg von einer reinen Gießkannenförderung, sondern Ihr Ansatz war ja, was machen wir mit Regionen, wo wir wissen, da gibt es einen hohen Anteil von Migranten und wir müssen uns deshalb Gedanken machen, wie können wir da nachhaltig reingehen mit einer höheren Förderung, um tatsächlich hier Integration zu vollziehen, die ein Stück weit auch mehr kostet und die Kita in Neukölln etc. dann eben mit mehr Geld ausstatten als die Kita in Zehlendorf.
Jedmuck, Sie sind dann, um zu sagen, jetzt will ich es wirklich mal packen, jetzt will ich wirklich mal gucken, ob ich das Abitur hinkriege. Sie haben das nicht in Neukölln gemacht, sondern Sie sind dann nach Steglitz rübergegangen.
Ein großes Problem bei den meisten Jugendlichen an den Schulen im Problembezirk ist, dass sie Deutsche meistens nicht als Vorbilder akzeptieren können, unter anderem auch deutsche Lehrer nicht. Deswegen ist es sehr, sehr schwierig für die meisten Lehrer, einen Jungen oder ein junges Mädchen, wenn er überhaupt die Sprache beherrscht, zu erreichen. Also ich hatte einige Lehrer, die wirklich versucht haben, Initiative zu zeigen und gesagt haben, komm, jetzt gib doch mal ein bisschen mehr Gas, du hast doch viel mehr drauf als das. Die sind aber alle abgeprallt. Der Grund, weshalb ich nach Steglitz gegangen bin, war eigentlich, nachdem ich eine schwere Krankheit erlangt hat, stand ich dann mit einem 4,9er Hauptschulabschluss da. Und musste nach meiner Genesung dann meine Abschlüsse nachholen, um überhaupt fürs Abitur zugelassen zu werden, was für mich schon utopisch gewesen ist, denn ich kannte keinen Abiturienten. Ich wollte nur meiner Mutter diesen Gefallen tun, zu sagen, keine Sorge, Abi wird noch kommen, obwohl ich selbst nie dran geglaubt habe. Als ich dann aber meine Abschlüsse nachgeholt habe, was einige Jahre auf sich genommen hat, hatte ich die ganze Zeit keine Naturwissenschaften. Mhm. Dann habe ich zufällig in der Muckibude von der privaten Kantoberschule gehört, die kleinere Klassen hat, die sehr verständnisvolle Lehrer hat, bei denen sich die Lehrer als Mitspieler und nicht als Gegenspieler äußern. Und das hat mir sehr gefallen. Und da dachte ich mir, gut, dann gehe ich für die 11. Klasse während des Abiturs zur privaten Kantober-Schule und wechsle dann, nachdem ich meinen Wissensstand wieder aufgefüllt habe, meine Lücken geschlossen habe, wieder an eine öffentliche.
Wenn Sie schon in einem Sportverein gewesen wären, wie wir jetzt gehört haben, dann hätten Sie das vielleicht schon ein paar Jahre früher gemerkt. Aber
ich glaube, noch besser wäre es gewesen, wenn seine Mutter ganz früh in der Eltern-Kind-Gruppe gewesen wäre.
Nein, aber das ist die Frage, die ich den Wissenschaftlern doch stellen möchte. Wir reden natürlich davon, bestimmte Förderung muss möglichst früh beginnen. Können wir Dinge aufholen, die wir möglicherweise in den ersten Jahren versäumen?
Also es ist natürlich schon so, dass es gut ist, wenn man früh startet. Offensichtlich sind das Jahre, in denen man besonders wirkungsvoll und leicht Dinge aufnehmen kann und vieles wunderbar anbahnen kann. Aber ich finde auch, man darf wirklich das Jugendalter als eine Phase, in der sich auch nochmal Wendepunkte ergeben, überhaupt nicht unterschätzen. Er ist doch ein wunderbares Beispiel dafür, dass da immer nochmal wieder abgebogen werden kann. Und das ist etwas, das müssen wir uns auf die Fahnen schreiben, diese Chancen zu nutzen und da auch überhaupt nicht locker zu lassen.
Michaela Greinfeld, gerade wurde das Ende der Abwanderung aus den ostdeutschen Ländern verkündet in einer Studie. Wenn man genau hinschaut, stellt man aber fest, die jungen Menschen gehen in die großen Städte, aber sie gehen weiter aus den ländlichen Regionen weg. Wenn wir jetzt schauen auf die Migranten und auch auf die große Zahl der Geflüchteten in den letzten Jahren, wir sprechen ja jetzt sehr viel von Teilhabe, aber die Gesellschaft hat ja auch ein Interesse daran. Die hat ein Interesse an den Qualifikationen der Leute, an den Kompetenzen, die sie auch mitbringen. Gleichzeitig gibt es Proteste, gleichzeitig gibt es Aversionen gegen Migrantengruppen. Was kann denn die demografische Forschung da auch an Gelassenheit transportieren?
Ich denke, immer wichtig ist mit dem Thema Migration und Flucht und der Zuwanderung, der aktuellen Zuwanderung nach Deutschland. Wie ich schon eingangs gesagt habe, Deutschland ist ein altes Land und Zuwanderung ist für uns eine Chance, etwas gegen diese Überalterung unserer Gesellschaft zu machen. Es ist nicht die einzige Möglichkeit, aber ohne Zuwanderung haben wir ein ganz großes Problem, was unser Rentensystem betrifft und die Überalterung unserer Gesellschaft. Es ist eine Chance, unsere Bevölkerung auch zu stabilisieren, unseren Arbeitsmarkt zu stabilisieren. Und ich denke, dass diese Chance, die kann natürlich nur genutzt werden, wenn man diese Leute irgendwie in den Arbeitsmarkt und in Bildung, was die jungen Zuwanderer betrifft, bekommt. Das ist natürlich der Knackpunkt an der ganzen Sache.
Jetzt reden wir natürlich im Moment auch immer über, oder wir jetzt hier nicht auf dem Podium, aber in der Gesellschaft, über interkulturelle Konflikte. Auch Konflikte zum Beispiel innerhalb der Zuwanderungsgruppen. Also wenn ich mir denke, Menschen, die aus der früheren Sowjetunion gekommen sind, Menschen, die aus muslimischen Ländern kommen. Haben Sie den Eindruck, dass wir in den letzten Jahren, gerade im Bereich der Bildung für Kinder und Jugendliche, was versäumt haben, was diese Konflikte vielleicht entschärfen könnte, auch die Konflikte mit der Mehrheitsgesellschaft?
Gabriel Günther. Es ist, also ich sag mal so, ich glaube, man muss unterscheiden, also was ja auch manchmal passiert in medialer Hinsicht ist, dass Konflikte, die zwischen Jugendlichen da sind, die eigentlich gar keinen kulturellen Aspekt beinhalten, dann zu kulturellen Aspekten hochgepusht werden. Also den einen Faktor haben wir auch. Also jeder Streit zwischen einem türkischen und einem aus einer türkeistämmigen Familie und aus einer russlandstämmigen Familie muss nicht automatisch ein kulturelles Problem mit sich bringen. Meine Wahrnehmung ist, wir gehen bei bestimmten Sachen ein bisschen zu verkrampft mit dem Ganzen um. Also wir versuchen das in irgendwie, wir versuchen die Menschen in so Boxen reinzudrücken, wie sie sind und versuchen da auch kulturelle Schilder rüber zu machen. Und gerade als Pädagoge, wenn wir dann über Sensibilität sprechen, dann heißt es einfach, mir muss klar sein, der Junge da gegenüber sagt jetzt gerade zu mir Scheiß Christ, nicht weil er mich als Christ beschimpfen möchte, sondern weil er einfach mich als Pädagoge beschimpfen möchte, aus welchen Gründen auch immer. Trotzdem kriegt er dann seine Strafe, aber es ist in dem Moment kein Konflikt, den der Junge mit mir hat aufgrund meiner Religion. Er weiß nur, dass das ein Punkt ist, wo ich vielleicht selbst sehr betroffen bin und möchte mich halt an den Punkt treffen, wo ich am heftigsten reagiere.
Sie dürfen, wenn Sie mögen, in unser Gespräch sich einklinken.
Wann hört denn das auf mit dem Migrationshintergrund? Also erste Generation, zweite Generation, was ist mit der dritten Generation? Wann ist denn Schluss? Also
ja, vielleicht kann ich dazu kurz was sagen. Also der Begriff, den wir in dem Gutachten auch verwendet haben, das ist der offizielle Migrationsbegriff, der vom Statistischen Bundesamt so definiert wird. Das kann man durchaus kritisch sehen, da gebe ich Ihnen völlig recht, dass in anderen Ländern Migranten in erster Linie diejenigen sind, die migriert sind und nicht diejenigen, dessen Eltern oder Großeltern migriert sind. Aber ich denke, dennoch ist es sehr wichtig, dass wir da mittlerweile in Deutschland das überhaupt tun können, verschiedene Migrantengruppen abzugrenzen, weil das erst seit 2005 möglich ist. Es ist ein großer Fortschritt, dass wir jetzt in den Daten überhaupt klarer sehen, ob Personen einen Migrationshintergrund haben. Und so können wir erstmal überhaupt analysieren, ob sich Benachteiligungen über die verschiedenen Generationen überhaupt widerspiegeln.
Ja, Sabine Walker. Vielleicht kann ich noch was dazu sagen. Ja. Also man muss sagen, in anderen Ländern ist dann nicht von Personen mit Migrationshintergrund die Rede, sondern von ethnischen Minoritäten. Und das ist noch viel mehr auf Dauer gestellt als unser Konzept des Migrationshintergrunds. Aber Sie haben natürlich völlig recht. Eigentlich ist auch ehrlich gesagt in fast allen Erhebungen nach der zweiten Generation Schluss, weil kein Mensch das aufbringt, diese Mühe auch noch nach den Geburtsländern der Großeltern und deren Biografie zu fragen. Ja? Wir haben das trotzdem gemacht, weil es international Forschung gibt, die sagt, also wer da die Vision hat, irgendwas würde linear besser werden im Laufe der Zeit oder über die Generationen hinweg, der sitzt einem romantischen Ideal auf. Ja, und dann gibt es Vorstellungen davon, die erste Generation kommt und hat noch alle Energie dieser Welt und alle Hoffnung. Die zweite ist schon sehr skeptisch und die dritte ist dann richtig verloren und enttäuscht und geht ganz andere Wege. Und deshalb war es für uns wichtig, das anzugucken, wie es denn in Deutschland in der Hinsicht aussieht. Und wir finden ein komplett anderes Bild. Wir finden in der dritten Generation keine Unterschiede mehr zur einheimischen Bevölkerung.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber wenn man in internationalen Kontexten dann unterwegs ist, dann ist es doch schon, also dieser Migration Background, der wird so ein bisschen, what? Ja. Also man wird da beschmunzelt. Das ist irgendwie schon was sehr Deutsches.
Aber Ethnicity in amerikanischen Studien forever.
Und naja, also ich glaube aber auch, also dass wir zukünftig, also, weil wir haben ja folgendes Problem. Wir haben ja zum einen diesen Migrationshintergrund auf Bundesebene, wie Sie sagten, bis zur dritten Generation. Dann haben wir auf Landesebene, in Berlin zumindest, geht der bis zur zweiten Generation. Dann haben wir in den Schulstatistiken die nicht deutsche Herkunftssprache, wo auch manchmal fragwürdig ist, wer darunter alles fällt. Also ich glaube, dass wir vielleicht, auch wenn ich noch ein bisschen da am Hadern bin mit mir selbst, ehrlicherweise, aber doch die Frage des Races, also Race, zukünftig mehr in den Vordergrund treten wird. Weil wenn wir mal ehrlich sind, dann spielen auch bestimmte Migrationshintergründlergruppen ziemlich oft oder werden ziemlich oft verbunden mit Bildern. Ne? Also wenn man Migrationshintergrund sagt, dann ist ein und dann sind bestimmte Bilder öfter da, sage ich mal. Dann ist der weiße Schwede ist nicht unbedingt im Kopf, der gerade eingewandert ist.
Wobei Sie haben natürlich ganz bewusst ein englischsprachiges Wort eben verwendet, Race. Ja. Und daran merken wir schon, wie schwer es ist, so in Deutschland darüber auch richtig zu sprechen. Jedmuck, was haben Sie denn zum Beispiel jetzt erfahren, als Sie Ihr Buch vorgestellt haben? Hat man Sie jetzt sozusagen als jemand wahrgenommen, der auf schwierigen Umwegen eine tolle Schulkarriere hingelegt hat, als jemand, der aus einem verrufenen Bezirk von Berlin kommt? Hat man sie irgendwie als türkischstämmiger wahrgenommen? Und als was würden sie gerne wahrgenommen werden?
Die Reaktion war natürlich sehr unterschiedlich und auch die Wahrnehmung war sehr unterschiedlich. Erstmal zu mir. Für mich ist das gar nicht wichtig, ehrlich gesagt, ob ich Deutscher, Türke oder Weltbürger irgendwie bin. Ich differenziere ehrlich gesagt gar nicht. Das habe ich früher gemacht. Früher war für mich alles, was deutsch ist, irgendwie weg damit, weil ich ganz einfach ein Problem damit hatte. Das fing schon bei mir im Elternhaus an. Das äußerte sich beispielsweise, wenn mein Vater gegen die deutsche Nationalmannschaft gewesen ist, wenn sie mal gespielt haben, ganz einfach, weil er sehr unfair behandelt worden ist auf der Arbeit. Dadurch hat sich so eine gewisse Antipathie irgendwie bei ihm festgesetzt und er hat genauso angefangen, Deutsche in eine Schublade zu tun, genauso wie er von gewissen Deutschen in eine Schublade gepackt worden ist. Die Wahrnehmung von anderen zu meiner Person war eigentlich immer sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich habe beispielsweise auch mal gehört, oh, da hat der Kanake Abitur gemacht und muss gleich ein Buch darüber schreiben. Aber
wenn er mal fleißig ist, ne, genau, dann ist er aber richtig fleißig.
Genau. Aber so meistens ist das dann natürlich so der American Dream auf Deutschland bezogen und ja.
Ich habe eine Frage an Herrn Mucke, weil es gibt in Princeton gab es eine Studie auch dazu zu Noten von Migranten und wie die im sozialen Netzwerk ankommen. Es war eine ganz beachtete Studie, dass Migrantenkinder, die sehr gute Noten haben, die von ihrem Netzwerk gemieden werden. während das bei deutschen Kindern genau umgekehrt ist. Das heißt, man verdient sich was im Netzwerk, während man als Migrant, du winkst ab, dass das nicht so gut ist, aber wie gesagt, es war eine Studie, die relativ in den USA ganz hoch gehandelt worden ist, aber vielleicht Ihre Erfahrung.
Die Erfahrung habe ich gar nicht gemacht, also gerade sogar bei uns in der Gang waren die meisten sehr stolz auf mich, wenn ich gesagt habe, ich hole jetzt mein Abitur nach. Problematisch war es, als ich dann zum ersten Mal gesagt habe, nein, ich komme jetzt nicht zur Massenschlägerei. Das war dann problematisch.
Also wir merken, wir müssen ganz tief sozusagen in solche interkulturellen Prozesse einsteigen und dann kommen aus den Zahlen und Fakten richtige Geschichten heraus. Das wird uns bestimmt noch lange beschäftigen. Das war das Forum im Inforadio heute in Zusammenarbeit mit der Hertie School of Governance. Danke sage ich den Wissenschaftlerinnen Michaela Greinfeld, Katharina Spieß und Sabine Walper. Danke sage ich Jed Muck und danke sage ich Gabriele Güntank und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.